Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir wollen uns ein paar Gedanken machen zu den Strömen lebendigen Wassers. Das steht ja in der Bibel. Kennen wir das? Haben wir das? Wünschen wir uns das? Wer mitlesen möchte, der schlage einmal das Johannesevangelium auf. Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Nun, alle alttestamentlichen Feste, es waren ja 7 jährliche Feste in 7 Monaten nach dem jüdischen Kalender, alle Opfer und Rituale, alle Gegenstände der Stiftshütte und später des Tempels waren ja Schattenbilder auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und auch dieses Fest ist ein Schattenbild auf Jesus Christus. Das Fest, von dem Johannes hier spricht, war das Laubhüttenfest. Und das sagt uns Vers 2 dieses 7. Kapitels und der Vers 37, den wir verlesen haben, der sagt es uns noch genauer. Es handelte sich um den letzten, den großen Tag des Laubhüttenfestes. Das war also der 21. Tischri des jüdischen Kalenders. Das heißt, das war etwa Ende September, Oktober. Das jüdische Volk strömte an diesem Tag in festlichen Kleidern durch die Tore Jerusalems hinauf zum Tempel. Und jeder, sicherlich auch Jesus und seine Jünger, die an diesem Tag ja anwesend waren, trugen einen Lulav und einen Etrog für diesen besonderen Gottesdienst. Ein Lulav, das war aus Palmblättern angefertigt, an welchem Zweige von Myrten und Weiden mit goldenen Bändern befestigt wurden. Und diese Zweige versinnbildlichten die Hütten der Israeliten während der Wüstenwanderung. In der linken Hand trugen sie einen Etrog, eine Zitrusfrucht, welche die Frucht des verheißenen Landes symbolisierte. In der Dämmerung des Laubhüttenfestes wurden 4 große goldene Leuchter entzündet. Und diese Leuchter waren mehrere Meter hoch. Der Talmud berichtet darüber Folgendes. Da waren goldene Leuchter mit je 4 goldenen Schalen an den Spitzen. Jeder hatte 4 Leiter und 4 Knaben von den Priesterjünglingen mit Krügen in den Händen füllten Öl in jede Schale. Aus den abgetragenen Beinkleidern der Priester und aus ihren Gürteln machte man Dochte und zündete sie an. Es gab keinen Hof in Jerusalem, der nicht vom Licht der Wasserprozession bestrahlt worden wäre. So hell leuchtete also dieses Licht nach Jerusalem hinaus, dass selbst die Häuser in der Umgebung durch dieses Licht erleuchtet waren. Ein Priester war bestimmt worden, die Wasserprozession vom Tempel an den Teich Siloa anzuführen. Er trug einen goldenen Krug und schritt unter freudiger Begleitung von Musik und Reigen zum Teich Siloa hinab. Dort schöpfte er dann das Wasser und dann kehrten sie wieder um und stiegen hinauf zum Tempel. Und das war zeitlich so abgestimmt, dass sie zurückkamen, als die Zeit des Brandopfers am Abend war. Und während sie dann so die Stufen hinaufstiegen, wieder zurück zum Tempel, Da sangen sie die sogenannten Stufenpsalmen, Psalm 120 bis 134. Und das war begleitet vom Schall der Posaunen. Als sie im Vorhof der Priester angekommen waren, wurde der Priester mit dem Trankopfer und dem Wasser von einer Posaune angekündigt. Ein weiterer Priester gesellte sich zu ihm, er hatte einen goldenen Krug mit Wein. Und zusammen schritten sie dann den etwa 3-4 Meter hohen Brandopferaltar hinauf und gossen dann das Wasser und den Wein in 2 silberne Trichter. Der Jerusalemer Talmud nennt dieses Ritual das Wasserschöpfen. Und bei diesem Wasserschöpfen wurden die Worte aus Jesaja 12, Vers 3 gesprochen. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und wer den hebräischen Text kennt, der weiß, dass hier der Name Jesu enthalten ist. Ihr werdet schöpfen aus den Quellen des Jeshua. Das ist der Name unseres Heilandes. In Matthäus 1, 21 heißt es zu Maria oder über Maria, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus, Jeshua, geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und hier sehen wir schon die tiefe Symbolik und die Schattenbilder, die in all diesen Festen und Ritualen und Opfern enthalten waren, die auf Jesus, den Messias und auf sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung hinwiesen. Und mit diesem Ritual des Wasserschöpfens, bei dem die beiden Trankopfer Wasser und Wein ausgegossen wurden, da hob der Gesang des sogenannten großen Hallel an. Und dieses große Hallel, diese große Lobpreise endete mit Psalm 136, wobei die Priester einen Vers verlasen und das Volk in einem Wechselgesang darauf reagierte mit den Worten, denn seine Gnade währet ewiglich. Und dabei schwenkten die Anbeter ihre Palmzweige hin zur Richtung des Brandopferaltars. Und das ganze Fest sollte die Juden erinnern daran, dass einmal der Messias kommen würde, das Licht der Welt. Und er sollte einmal herrschen über Juden und über Heiden. Und nun, ihr Lieben, war der Messias unter ihnen, der Jude Jesus, der Galiläer, der Menschensohn, Gott, der Fleisch geworden war, war unter ihnen, der nach der Verheißung in Bethlehem geboren wurde und in Nazareth aufgewachsen war. Und vieles spricht dafür, dass nach all diesen Zeremonien, nachdem der letzte Hall der Posaune verhallte, nachdem der Wechselgesang zu Ende war, nachdem alle Schriftlesungen der Priester zu Ende waren und sich eine feierliche Ruhe über den Tempelberg legte, dass nach all dem Jesus rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was die Juden nicht begriffen, was auch wahrscheinlich die Jünger noch nicht verstanden hatten, es war die Verheißung des Heiligen Geistes. Wie es auch in Vers 39 heißt, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und damit wollte Jesus ihnen sagen, nicht das Ritual ist entscheidend, auch wir haben so viele Rituale manches Mal auch in unseren Gemeinden, nicht das Ritual ist entscheidend, sondern die göttliche Realität, die Gegenwart des Geistes und die Gegenwart Jesu Christi des Auferstandenen. Nicht die Vorschattung, sondern die reale Gegenwart des Geistes, das ist das Entscheidende in unserem Leben, in unserer Nachfolge. Und diese Ströme lebendigen Wassers waren verbunden mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Gott hatte nun durch seinen Sohn geredet in das Volk Israel hinein und, ihr Lieben, es ist wie heute, es kommt zur Spaltung. An Jesus, an dem wahren Jesus, nicht dem Jesus des Wohlstandsevangeliums, an dem wahren Evangelium, nicht an dem Wohlfühlevangelium vieler Evangelikaler heute, da scheiden sich eben die Geister. Vers 40 bis 43. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus oder der Messias. Andere, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war, ist das möglich? Es entstand um seinetwegen eine Spaltung. An Jesus scheiden sich die Geister, das ist es bis heute so. Das Licht der Welt, der Messias, hatte sich unter seinem Volk, dem Volk Israel, geoffenbart. Er war gekommen, ihnen eine unerschöpfliche Lebensquelle, die Quelle des lebendigen Wassers des Heiligen Geistes zu öffnen. Die Gabe des Heiligen Geistes am großen Pfingsttag. Für die Jünger lag dieser Tag noch in der Zukunft, wir blicken zurück auf diesen Tag. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wir wollen uns heute Morgen einmal die Frage stellen, kann der Heilige Geist in unserer Mitte wirken? Kann der Heilige Geist durch dein Leben wirken? Fließen aus deinem Leben Ströme lebendigen Wassers oder nur noch so kleine Rinnsale? Oder ist der Strom schon ganz vergangen? Und woran erkenne ich überhaupt das Wirken des Heiligen Geistes? Da haben wir ja einiges gehört in diesen Tagen. Die Bibel hat uns da viel zu sagen. Ich greife nur einige Punkte heraus. Zunächst einmal, wo der Heilige Geist wirkt, der wahre Heilige Geist, da finden wir Glauben. Den biblischen Glauben, den ein für alle Mal überlieferten Glauben, nicht den Glauben in den Vorstellungen verschiedener Leute, Konfessionen, Denominationen, den wahren biblischen ein für alle Mal überlieferten Glauben der Heiligen Schrift. Wort und Geist sind immer miteinander verbunden. Wie Luther schon sagte, der Geist fährt einher auf dem Wagen des Wortes. Da heißt es etwa in Apostelgeschichte 6, Vers 5. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Also in der Bibel ist ja kein Wort überflüssig. Ist doch interessant, dass es hier heißt, ein Mann voll Glaubens und durch die Inspiration des Heiligen Geistes ist es uns überliefert, ein Mann voll Glaubens ist ein Mann voll Heiligen Geistes. Oder Apostelgeschichte 11, 23, 24. Und als er, Barnabas, ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Also voll Heiliger Geist zu sein, heißt voll Glaubens zu sein. Und wer sagt, ich bin gläubig und man sieht an ihm nicht die wahren Zeichen und Früchte des Heiligen Geistes, na, der mag irgendeinen Glauben haben, aber er hat nicht den biblischen Glauben. Glaube und Erfülltsein mit dem Geist, das gehört zusammen. Und wo der Geist wirkt, da wird auch der Glaube gestärkt. Ströme lebendigen Wassers haben noch ein weiteres Merkmal, nämlich der Freude. Apostelgeschichte 13, 52. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Wo der wahre Heilige Geist wirkt, da ist Freude. Und wo wahre Freude ist, da ist auch der Heilige Geist. Aber nun der Kontext. Was war denn der Kontext dieser Schriftstelle? Hatten Sie vielleicht hier den ersten Jahrestag gefeiert, ein Jahr biblische Gemeinde oder ein Jahr Geistesausgießung oder hatten Sie vielleicht ein anderes Fest in der Gemeinde? Interessant, der Kontext hier in den Versen 50 bis 51, die zwei Verse, die vorangehen, da heißt es Folgendes. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und sie gingen nach Ikonium. Ihr Lieben, in der Zeit der Verfolgung, da hatten sie Freude. Wie sieht es denn in deinem Leben aus, wenn schwierige Tage und schwere Zeiten kommen? Wenn du vielleicht auch Druck und Widerstand bekommst, wenn da vielleicht auch Verfolgung ist, bist du dann noch voll Heiligen Geistes? Ist dann die Freude noch in deinem Leben? Oder hast du nur dann Freude, wenn alles rund läuft in deinem Leben? Da, wo die Ströme des lebendigen Wassers fließen, da, wo der Heilige Geist wirken kann in Gemeinde und auch im Leben der Gläubigen, da ist auch die Furcht des Herrn. In Apostelgeschichte 9, 31 heißt es, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Gottes Furcht, ihr Lieben, die Furcht des Herrn ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und da, wo der wahre Heilige Geist wirkt, da ist Gottes Furcht in der Mitte der Heiligen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass an dieser Stelle die Gottesfurcht im Zusammenhang mit der Gemeinde genannt wird. Und damit will uns der Heilige Geist zwei Dinge zeigen. Erstens, der Heilige Geist wirkt eben nicht nur in jedem Einzelnen, sondern der Heilige Geist wirkt in und durch die Gemeinde, also in der Gemeinschaft der Heiligen. Und das ist so wichtig in den heutigen Tagen. Es gibt immer mehr Christen ohne verbindliche Gemeinschaft und ohne verbindliche Gemeinde. Die leben ihr Individualchristentum und möchten dann aber auch schöne Dinge mit dem Heiligen Geist erleben. Nein, der Geist wirkt in der Gemeinde durch die einzelnen Glieder der Gemeinde. Zweitens, dieses Wirken in der Gemeinschaft der Heiligen hat ein Ziel. Und dafür wurde der Heilige Geist gegeben. Er will nämlich jedes einzelne Glied des Leibes zurüsten, dass die Glieder der Gemeinde ihren Dienst, ihre Berufung in der Gemeinde leben, damit die Gesamtgemeinde hinwachsen kann zu ihm, der das Haupt der Gemeinde ist. Und vieles, was heute den Anschein von christlichem Wirken oder vom Wirken des Heiligen Geistes hat, ist nicht geistgewirkt, sondern es ist seelisch-religiös. Wahre Geisteswirkungen, ihr Lieben, die gibt es nur durch das Wirken des wahren Heiligen Geistes in den Gliedern der Gemeinde. Und ach, wie viel seelische, menschliche Handreichung gibt es da manchmal in den Gemeinden? Managementmethoden, psychologische Methoden. Und man hält das alles für das Wirken des Geistes, wo es doch nichts weiter ist als das Wirken, so würde es Paulus sagen, das Wirken des Fleisches, des alten religiösen Menschen. Nun, da schreibt der Apostel Paulus etwa an die Galater, Galater 3, Vers 3. Seid ihr so unverständig? Im Geist, also im Heiligen Geist, habt ihr angefangen und ihr wollt es nun im Fleisch vollenden. Ja, da war der Anfang des Glaubenslebens der Galater. Sie hatten im Geist, im Heiligen Geist begonnen. Und dann flossen Ströme lebendigen Wassers aus ihren Leibern. Wie war denn das damals, als Paulus zu den Galatern kam? Er malte ihnen Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen. Und er sagte ihnen, ihr seid durch Glauben aus Gnade allein ohne Werke errettet. Und dann kamen sie als zerbrochene Sünder zu Jesus aus Glauben durch Gnade und nahmen das Erlösungswerk Jesu Christi an und sie wurden zu Söhnen und Töchtern Gottes erfüllt mit dem Heiligen Geist und Ströme lebendigen Wassers flossen aus ihren Leibern. Aber ihr kennt die Bibel, dann kamen die judaistischen Gesetzeslehrer. Und die sagten ihnen, so einfach geht das nicht, einfach aus Gnade, ohne Werke, aus Glauben leben. Ihr müsst die mosaischen Gebote halten. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst jüdische Festtage halten. Es gibt ja zunehmend auch in Unterevangelikalen eine Bewegung, die Hebrew Roots Movement, also eine Bewegung, die sich an die hebräischen Wurzeln wieder stärker anlehnen will, und die beginnen nun plötzlich genau das Gleiche zu tun. Sie halten jüdische Speisegebote, die halten jüdische Festtage, manche lassen sich sogar beschneiden, die Brüder laufen mit Kippa herum und lauter solche Dinge. Da tut man dem Evangelium etwas hinzu. Und Paulus tadelt sie, die Galater. Der Heilige Geist wirkt nicht mehr unter euch, so wie ihr angefangen habt, wo der Heilige Geist, wo die Gnade, wo der Glaube durch euch wirkte. Ihr seid zwar fromm, ihr veranstaltet Gottesdienste, ihr bringt Loblieder da, aber ihr tut es nicht mehr durch die Wirkungen des Heiligen Geistes. Es sind die Wirkungen, die seelischen Wirkungen des alten adamitischen Menschen. Und er kann so fromm sein. Aber woran wollte Paulus das jetzt eigentlich festmachen? Hat er das denn gesehen in der Gemeinde? Kann ich an dir sehen, ob in dir der Heilige Geist auf dem Thron deines Herzens sitzt? Ob Jesus auf dem Thron deines Herzens sitzt? Ob in einer Gemeinde die Ströme des lebendigen Wassers, der wahre Heilige Geist fließt, oder ob da eben schon viel fleischliches, seelisches, emotionales Wirken ist. Wenn wir den Galaterbrief näher betrachten, dann erkennen wir, dass das Handeln der Galater sich verändert hatte. Man kann also tatsächlich etwas sehen. Man kann das tatsächlich wahrnehmen. Es war etwas von dem sichtbar geworden, was der Apostel Paulus als im Fleisch vollenden bezeichnete. Sie begannen, die Werke des mosaischen Gesetzes zu tun, ließen sich beschneiden, hielten die Festtage, die Moses im Gesetz geboten hatte. Und dann, ihr Lieben, zieht sich der Heilige Geist zurück. Galater 4, 9 bis 11. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Und einige Verse weiter in Kapitel 5, muss er ihnen sogar schreiben, dass er fürchtet, ihr seid aus der Gnade gefallen. Gläubige, die nicht mehr im Geist wandeln, verändern sich. Sie werden entweder zu Werkheiligen oder zu solchen, die nach ihren eigenen Vorstellungen in der vermeintlichen Freiheit des Geistes wandeln. Und es ist doch nicht der Heilige Geist. Und nicht nur die Galater hatten diese Probleme in der Urgemeinde, da gab es auch die Kolosser. Bei den Kolosser kamen dann noch die Speisegebote hinzu. Kolosser 2, Verse 16 bis 17. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Ja, auch das habe ich erlebt. Geschwister, die sagen, wir müssen den Sabbat halten. Ja, wo sind wir denn hingekommen? Lesen die ihre Bibeln denn nicht? Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Wisst ihr, all diese Festtage, all diese Sabbate, all diese Rituale waren nur Schattenbilder. Aber jetzt ist doch Jesus erschienen und damit sind diese Schattenbilder, haben ihre Erfüllung in Jesus Christus gefunden. Aber wir haben hier im Kolosserbrief einen Hinweis, wie denn solche Leute wirken. So lasst euch von niemandem richten. Eine andere Übersetzung übersetzt etwas frei, aber der Sinn ist dennoch enthalten. So lasst euch von niemand ein schlechtes Gewissen machen. Und das erlebe ich immer wieder, Das sind Geschwister, die wandeln wirklich einen sauberen, heiligen Wandel im Herrn. Sie sind geführte Geschwister, nüchtern im Heiligen Geist, gegründet im Wort. Und dann treffen sie auf andere Geschwister, die wollen ihnen ein schlechtes Gewissen machen. Ja, weißt du, das ist ja schon in Ordnung, wie du wandelst, aber schau doch mal in die Bibel. Du müsstest eigentlich noch die Festtage, die stehen ja auch in der Bibel, so wird dann argumentiert, die stehen ja auch in der Bibel, dass die im Alten Testament stehen, dass die bereits erfüllt sind in Christus. Nein, dann wickelt man diese Geschwister um die Finger und umso mehr man dann auf sie einredet, dann bekommen die plötzlich ein schlechtes Gewissen. Oh, dieser Bruder, diese Schwester, der meint's ja auch aufrichtig oder sie meint's ja auch aufrichtig. Und ich sagte das die Tage schon, es gibt viele Geschwister, die aufrichtig sind, aber sie sind dennoch verführte Geschwister. Und dann lassen sie sich plötzlich in eine andere Lehre hineinziehen. Erst kürzlich hörte ich von einem Mann, der in eine so stark jüdisch geprägte Gemeinde nun gegangen ist und da hält man sogar das Purim fest, das steht nicht mal in der Bibel, aber so weit geht das dann, ein Gebot und noch ein Gebot und noch ein Gebot und dann plötzlich muss man auch noch das Purim festhalten. Das war ein Mann, der stand klar im Glauben, fest gegründet im Wort und dennoch, er ließ sich verführen von dieser Richtung. Oft sind das Leute, die sagen, ja, weißt du, du magst ja einen heiligen Lebenswandel führen, aber dir fehlt noch eines, du musst noch dies oder jenes tun. Kennt ihr diese Leute, ich bin heiliger als du, mit dieser ich bin heiliger als du Haltung, das musst du noch tun und das musst du noch lassen und dann bist du heiliger und noch heiliger, als du es jetzt bist. Ich hatte mit Leuten zu tun, die sagten, nein, Ehering zu tragen ist eine Sünde. Es ist gut, wenn Männer ihre Eheringe tragen. Das ist ein eindeutiges, klares Signal. Und auch die Ehefrauen, tragt ruhig eure Eheringe. Aber wenn ihr sie nicht tragen wollt, ist auch nicht schlimm. Da haben wir Freiheit in unserem Gewissen. Es gab Leute, die sagten zu mir, eine Krawatte zu tragen, das ist Sünde, das sei weltlich. Und es gibt Gemeinden, da sagen sie dir, wenn du ohne Krawatte kommst, das ist aber nicht heilig genug. Ich habe Geschwister kennengelernt, die tragen Bart und die sagen, im Alten Testament steht, wir sollen unser Barthaar nicht scheren. Also, wenn ich richtig heilig lebe, ja, dann muss ich mir einen Bart wachsen, wie Bruder Martin etwa. Oder noch länger. Ich habe aber auch Gemeinden erlebt, da war der Bart wiederum eine Sünde. Da durftest du nicht mit einem 3-Tage-Bart kommen, auch wenn er gepflegt war. Da musste jeder glatt rasiert sein. Alles menschliche Traditionen und Vorstellungen. Aber nun ist interessant, was der Apostel Paulus, der ja selber ein Jude war, ein Pharisäer, der die Gebote Gottes kannte, lebte und ein Eiferer fürs Gesetz war, den Kolossern schreibt. Er schreibt ihnen, wenn sie beginnen, die mosaischen Speisegebote und die mosaischen Festtage zu halten, ja, dann müsst ihr auch den Sabbat halten. Und wenn ihr den Sabbat haltet, dann müsst ihr das ganze Gesetz halten. Also wenn du beginnst, das mosaische Gesetz zu halten, dann musst du das ganze Gesetz halten. Und in Galater 5, Vers 3 sagt Paulus, ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Kann das jemand? Also wenn jetzt jemand hier sitzt und den Arm streckt und meint, er kann das, dann darfst du nachher in die Seelsorge zu Martin gehen. Kein Mensch konnte je das Gesetz halten, außer der eine Mensch, Jesus Christus, Gott, der Fleisch geworden war. Und doch ist da die tief verwurzelte Neigung im Menschen, in die Gesetzlichkeit zurückzufallen. Und dies kann ein Rückfall in die mosaische Gesetzlichkeit sein, wie wir es heute unter manchen extremen Israel-Fanatikern sehen. Es kann aber auch der Rückfall in eine so christliche, fromme Gesetzlichkeit sein, wo wir unsere eigenen frommen christlichen Regeln aufstellen und meinen, wenn wir diese alle einhalten, dann ist unser Wandel vor dem Herrn in Ordnung. Und eines ist mir bei solchen Leuten aufgefallen, sie meinen immer, wenn sie all diese äußerlichen Regeln halten, dann sei alles in Ordnung. Aber wenn man hinter die Fassade schaut, dann sieht man doch so vieles an Sünde und an Verderbtheit des Menschen. Das Problem ist doch folgendes, die falsche innere Haltung. Wenn du meinst, dass du durch irgendwelche Dinge, die du tust, erlöst bist und einmal erlöst sein wirst, dann hast du schon eine Wurzel der Gesetzlichkeit in dir. Und je nachdem, wie stark sich diese innere Haltung ausprägt, je nachdem entscheidet dies über deinen geistlichen Wandel auf lange Sicht. Gesetzlichkeit übrigens kann krankmachend sein. Ein Symptom ist oftmals Perfektionismus. Und das wirkt sich bis in das körperliche Leben aus. Eine Schwester war perfektionistisch. Sie konnte sich auch nicht verzeihen, wenn sie mal einen Fehler machte. Aber sie erkannte diese falsche Grundhaltung nicht und es dauerte sehr lange, bis sie durch viele Seelsorgesitzungen dann dieses Problem erkannte, dass sie eben nicht mehr aus den Strömen lebendigen Wassers lebte, sondern aus dieser Gesetzlichkeit, aus diesem Perfektionismus und aus diesem Hang, ich darf keine Fehler machen. Und Stück für Stück legte sie das ab und sie hatte starke Schlafstörungen und musste sehr starke Schlafmedikamente nehmen, die sie auch abhängig machten. Aber in dem Maße, wie sie geistlich gesundete und wieder begann, aus der Gnade im Geist zu leben und zu wandeln, konnte sie die Tabletten absetzen und schläft heute wieder ohne starke Schlafmittel durch. Bei Gläubigen, die in der Werkheiligkeit und Gesetzlichkeit leben, da versiegen die Ströme lebendigen Wassers. Und aus den Strömen lebendigen Wassers, da werden Rinnsale und manchmal vertrocknen diese gänzlich. Wo die Ströme lebendigen Wassers aber sind, ihr Lieben, da ist die Freiheit im Geiste, nicht die Freiheit im Fleisch, die Freiheit im Geist. Und den Korinthern schreibt der Paulus mal etwas über die Freiheit im Geist. Er zeigt ihnen, was geschieht, wenn diese Ströme lebendigen Wassers in unserem Leben und in unseren Gemeinden fließen. Da heißt es in 2. Korinther 3, Verse 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass Menschen verändert werden. Und wenn ich Menschen sehe, die 20, 30, 40 Jahre im Glauben sind und sie sind nicht verändert, dann frage ich mich, wie tief kann die Gnade Gottes in und durch ihr Leben wirken? Welchen Raum geben sie dem wahren Heiligen Geist? Und hier sehen wir eine doppelte Wahrheit. Erstens, wo die Ströme lebendigen Wassers sind, da wo der Heilige Geist nicht nur als ein Rinnsal fließt, da ist Freiheit. Freiheit von Gesetzlichkeit, Freiheit von inneren Zwängen, Freiheit vom mosaischen Gesetz, Freiheit von selbstgemachten menschlichen Traditionen. Aber zweitens, und hier sehen wir die tiefe Ursache auch, für alle Gesetzlichkeit und Werkheiligkeit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden, verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn, vom Heiligen Geist. Und seht einmal, viele Gläubige schauen nicht die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Angesicht. Sie suchen nicht Jesus allein und Jesus allein. Sie streben nicht mehr danach, vor dem Angesicht Jesu Christi zu stehen. Sie stellen die Traditionen und die Lehren und die eigenen Vorstellungen ihrer Gemeinde oder ihrer Denominationen über Jesus und den Heiligen Geist. Und diese gesetzliche und teilweise auch perfektionistische Grundhaltung entfernt den Gläubigen von der lebendigen Gegenwart Jesu Christi. Und je nachdem, wie stark diese Haltung ist, da versiegen manches Mal die Quellen des Heiligen Geistes fast gänzlich. Und je stärker diese gesetzlichen Neigungen in Christen sind, desto weiter entfernst du dich von Jesus. Und lass mich mal eines sagen, die Pharisäer sind ein Paradebeispiel dafür, wie man in seiner Gesetzlichkeit sogar zu einem Feind Jesu Christi werden kann. Dieser pharisäische Geist, der schlug Jesus Christus ans Kreuz. Aber ganz anders, ihr Lieben, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirken kann. Wenn die Ströme des lebendigen Wassers fließen können. Du, wenn da Freude und Freiheit ist und wenn du eng mit Jesus gehst und wenn Jesus allein das Ziel deines Lebens, deines Wandelns und deines Denkens in deinem Leben ist, dann geschieht etwas. Wenn du so lebst, dann wirst du verändert. Und ich freue mich immer über alte Brüder und alte Schwestern, mit denen du dann sprichst und da strahlt dir Jesus entgegen und du kannst von ihnen lernen und du fühlst dich sofort mit ihnen verbunden. Das ist nicht immer bei älteren Geschwistern so. Wir haben zu wenige Väter und Mütter in Christo. Aber du wirst verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn, vom Heiligen Geist. Du wirst verwandelt, da steht im Griechischen Metamorphoo. Das deutsche Wort Metamorphose, das kennt ihr alle. Und dieses griechische Wort Metamorphoo, diese Metamorphose im geistlichen Leben, das verborgen in dir ist, das bedeutet eine tiefe innere Verwandlung von innen heraus. Also da reicht es nicht, äußere Fassade aufzubauen, nach außen fromm zu scheinen, sondern da geschieht etwas im Geist, im Herzen derer, die wirklich durch das Anschauen der Herrlichkeit Jesu Christi von innen her verwandelt werden. Und da finden wir keine Scheinheiligkeit, wenn der Heilige Geist in deinem Leben Veränderung schafft. Und dann handelt der Gläubige aus innerer Überzeugung, aus innerer Liebe zu Jesus. Und das kann, da hörten wir ja gestern Abend davon, das kann kein Mensch aus sich selbst heraus produzieren. Nicht mit Regeln und nicht mit viel Lobpreis und nicht mit Dingen, die da alle so versucht werden. Das Verb verwandelt werden steht übrigens in Passiv, das heißt, es geschieht an dir. Du kannst das nicht hervorbringen aus dir selbst. Es geschieht aus Gnade durch Glauben in deinem Leben. Es geschieht durch den Heiligen Geist. Und wenn du so lebst vor dem Angesicht Jesu Christi, dann wirst du allmählich verwandelt und dein Leben besteht dann nicht mehr darin, dass du dich in irgendein System hineinpressen lässt. Es gibt auch nicht charismatische Systeme, in die man Menschen pressen will, oder in ein scheinbar charismatisches System, wo man meint, man muss gewisse Dinge tun, um dann den Heiligen Geist zu erleben. Nein, dann lebst du wahrhaftig mit dem Heiligen Geist und er verändert dich und es entsteht die wahre Frucht und das wahre Wirken des Heiligen Geistes. Da, wo der Geist des Herrn ist, ihr Lieben, da ist Freiheit. Und wo die Ströme lebendigen Wassers sind, da bestimmt der Heilige Geist, wie der Gottesdienst gestaltet wird. Und da sind es nicht die Menschen, die meinen, sie müssen nun Gottesdienste nach ihren frommen Vorstellungen organisieren. Und das Wirken des wahren Geistes erkennen wir zum Beispiel daran, wenn Jesus groß gemacht wird. Und wenn wir den Heiligen Geist in den Mittelpunkt stellen, dann läuft schon etwas falsch. Denn der Heilige Geist, er will Jesus groß machen. Luther sagte, er will Jesus verklären. Der Geist des Herrn will Ströme des Segens freisetzen. Er will Vergebung freisetzen. Warum haben wir so viele Seelsorgefälle, auch heutzutage so viele Ehen, die angefochten sind? Weil der Heilige Geist auch oft in Ehepaaren nicht mehr wirken kann. Da ist dann keine Vergebung, da ist dann viel Bitterkeit und dann überhäuft man sich gegenseitig mit Vorwürfen, statt sich zu vergeben und aus der Gnade und aus dem Geist zu leben. Der Geist des Herrn, der will uns das Brot des Himmels geben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber hier und da saß ich schon in Gottesdiensten, da ging ich leer wieder raus. Aber dann gibt es Gottesdienste, da spürst du, da wirkt Gottes Geist und das Wort wird in Kraft und Vollmacht verkündigt und das stärkt dich so, das nimmst du die ganze Woche dann mit. Ja, und wenn wir so leben vor dem Angesicht Jesu Christi, dann findet diese Metamorphose, diese Verwandlung in deinem Leben statt, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hört einmal, ist das möglich? Verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, junger Mann. Kannst du dir das vorstellen? Haben wir richtig gehört? Habt ihr mal Offenbarung 1 gelesen, als Johannes sich umwendet, um die Stimme zu sehen, die mit ihm sprach? Und was geschah mit ihm? Er fällt zu Boden wie tot. Warum? Er sieht die Herrlichkeit des Herrn, wie der Herr Jesus dort in seiner Herrlichkeit, in seiner Auferstehungsherrlichkeit ihm erscheint und er stürzt wie tot zu Boden. Kannst du dir das vorstellen, liebe Schwester, dass du verwandelt wirst in die gleiche Herrlichkeit wie der Sohn Gottes? Die Bibel sagt es. Du wirst verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dein ganzes inneres Wesen, das verwandelt sich. Deine Freude, deine Kraft. Deine Gebete, das ist da nicht nur runtergeleiert, du, da spürt man, da betet jemand von Herzen. Und ich habe das oft erlebt, wenn Geschwister von Herzen beten, da geht der Himmel auf und dann wird der andere inspiriert, auch zu beten. Und dann hat man plötzlich eine Gebetsversammlung, da ist wirklich Jesus im Mittelpunkt und man wird gestärkt durch das Gebet und durch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Ja, und dein Dienst, es gibt ja leider in den meisten Gemeinden, höre ich immer die gleiche Klage, es sind so wenige Geschwister, die sich einbringen in die Gemeinde. Aber du, wenn der Strom des Heiligen Geistes in deinem Leben fließt, dann bist du einer der Gemeinde, der den Geschwistern und der den Verlorenen in dieser Welt dienen will. Und wenn der Heilige Geist nicht wirkt in dir, dann bist du so ein passives Glied, das halt einen Stuhl wärmt. Ja, da könnte man ja fast so ein Wachsfigurenkabinett machen und die Leute dann hinstellen. Aber lebendige Glieder der Gemeinde, in denen der Strom des Heiligen Geistes fließt, du, die rennen zu Martin und sagen, du, wo gibt es Arbeit in der Gemeinde? Ich möchte Jesus dienen. Ich möchte mich einbringen in der Gemeinde Jesu Christi. Diese Verwandlung in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vollzieht sich nicht durch das Schauen, sondern während wir schauen. Wir werden verwandelt, indem wir, während wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Was ist der Unterschied? Manche meinen, Gottesdienste müsse man lebendig gestalten. Man müsse den Leuten etwas bieten und vor allen Dingen der Welt. Darum hat ja auch die Popmusik so Einzug gefunden in den Gemeinden. Das spricht die Leute an. Nur so kommen die Leute. Eine Gemeinde war mit dem Slogan Gottesdienst erleben. Ja, jemand sagte mal zu mir, junger Bruder, ja, bei uns in der Gemeinde geht der Punk ab. Ja, ich kannte die Gemeinde, da ging wirklich der Punk ab. Aber Jesus ging da nicht ab, das kann ich euch sagen. Die Lebendigkeit eines Gottesdienstes ist doch nicht abhängig von der Gottesdienstform, sondern von der gegenwärtigen Kraft Jesu Christi durch seinen Geist und durch sein Wort. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr Lieben, Gott wirkt durch seinen Geist und durch sein Wort. Und ich sagte eingangs, wo der Heilige Geist ist, da ist Glaube, da ist biblischer Glaube. Glaube, der ein für alle Mal in der Heiligen Schrift uns überliefert wurde. Und da ist auch große Gewissheit. Und wo der Heilige Geist wirkt, da ist auch Kraft. Und da darf man sich schon mal fragen, warum ist so viel Kraftlosigkeit in manchen Gemeinden und unter manchen Geschwistern? Ist es vielleicht so, dass Gottes Wort nicht mehr in der Kraft Gottes verkündigt wird? Ihr Lieben, wir brauchen keine Dozenten auf den Kanzeln, sondern wir brauchen Prediger, die das Wort in Klarheit und in Kraft verkündigen. Wir werden verwandelt von dem Geist des Herrn. Und da können wir uns auf den Kopf stellen und wir können versuchen, menschliche Methoden einzuführen in die Gemeinde, aber wir werden das Wirken des Heiligen Geistes niemals produzieren können. Bruder Chu, ein Pastor aus China, erinnert sich daran, wie er ein kleiner Junge war. Und dann sah er ein kleines Insekt auf einem Zweig sitzen, das sah auch aus wie ein Zweig. Und dann fragte er seine Mutter, was ist denn das Insekt? Und die Mutter erzählte ihm, das ist eine Raupe. Und diese Raupe kann keine Kinder bekommen. Und das war ihm dann irgendwie komisch. Er kannte ja die Tiere und jedes Tier konnte ja auch Nachwuchs hervorbringen. Und dann ging er zu seinem Vater und der Vater erzählte ihm dann eine Geschichte und sagte ihm, hör mal, diese Raupe da, die wie ein Stück Zweig aussieht, die sitzt da auf dem Zweig und die kann nur eines tun, die kann nur sagen, ich bin wie du, ich bin wie du. Und wenn sie das lange genug tut, dann wird diese Raupe langsam eine Knospe ausbilden, so wie der Zweig ihr gegenüber. Und dann wird die Knospe sich zu einer Blüte entfalten und irgendwann entstehen dann Schmetterlingsflügel und dann fliegt der Schmetterling hinweg in die Freiheit. Nun, wir wissen, dass der Vater dem Sohn natürlich ein kleines Märchen, eine kleine Fabel erzählt hat, aber irgendwo ist doch da eine tiefe Wahrheit. Lange sieht die Raupe aus wie ein toter Zweig, aber sie sagt zu dem Zweig ihr gegenüber immer, ich bin wie du, ich bin wie du. Und dann beginnt von innen heraus diese Metamorphose, diese innere Verwandlung, die kann nichts tun, diese Raupe, sitzt nur da, ganz passiv, guckt sich den Zweig an und sagt immer, ich bin wie du, ich bin wie du. Und dann irgendwann entsteht dieser Schmetterling, der in die Freiheit fliegt. Im geistlichen Leben ist es in gewisser Weise ähnlich. Diese Metamorphose, sie geschieht passiv, es geschieht durch den Heiligen Geist an uns, während wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Aber bedeutet das nun nichts zu tun? Setzen wir uns jetzt auf die Stühle und meditieren nur noch? Um Gottes Willen, meditieren tun wir sowieso nicht in der Gemeinde Jesu. Aber ihr Lieben, das Anschauen sollten wir nicht vergessen. Das Anschauen sollten wir nicht vergessen. Dieses Aufblicken zu Jesus, diese Verbundenheit mit Jesus, das Lesen des Wortes Gottes, das Nachsinnen des Wortes Gottes, uns zu vertiefen in das Wort Jesu Christi. Jesus hat einmal gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und jedes Mal, wenn du deine Bibel nimmst, dann wird dir Geist und Leben entgegengebracht und es geschieht etwas in deinem Inneren. Und da magst du ganz ruhig und still da sitzen und du magst ganz ruhig und still beten, aber dennoch in deinem Inneren ist der Heilige Geist am Wirken und er wird dich leiten und er wird dich führen und manches Mal wird er dich trösten und manches Mal wird er dich auch ermahnen. Aber solange die eigene Kraft, die eigene Vorstellung, diese Gesetzlichkeit, all diese frommen Vorstellungen, wie Gott wirken soll, solange das wie ein Schleier vor deinem eigenen Angesicht hängt, dann kannst du die Herrlichkeit Gottes nicht in ihrer Reinheit und Klarheit schauen. Ja, leg doch einmal diese Hüllen des Perfektionismus ab. Leg einmal die Hüllen deiner eigenen Vorstellungen ab. Leg einmal die Hüllen deiner eigenen Kraft ab. Leg einmal die Hüllen deiner eigenen Ziele ab, damit du endlich einen unverhüllten Blick auf unseren Heiland und Erlöser hast. Und dann wird aus dem Rinnsal vielleicht wieder ein Bach und aus dem Bach wieder ein Strom und aus dem Strom ein Herrlichkeitsstrom der Gnade, damit wir wieder mehr Zeugnisversammlungen haben, so wie gestern, wo Menschen berichten, was Gott durch sie tut, wie er auch in diese Welt hineinwirkt. Und dann nimmt auch das Bild des Sohnes Gestalt in deinem Leben an. Wir alle wissen ja, beim Fotografen, da muss man einen Moment Stille halten, damit die Bilder scharf werden. Und ähnlich ist es im Geistlichen. Frommer Aktionismus verändert dich nicht. Und das war ja auch das Problem der ersten Pfingstler. Die hatten ja stundenlange, nächtelange Gebetsversammlungen, weil man unbedingt aus dem alten adamitischen religiösen Fleisch irgendwelche Wirkungen Gottes oder des Geistes hervorbringen wollte. Was am Ende daraus wurde, das wissen wir ja nur zu gut. Aber wenn du Stille hältst, hör einmal, wenn du Stille hältst im Anschauen der Herrlichkeit des Erlösers, dann entsteht langsam ein klares und kein verschwommenes Bild. Und dann nimmt Jesus ein klares Bild in deinem Seelenleben, in deinem Denken, Wollen und Fühlen an. Und ich glaube, ihr alle kennt das Lied, richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Ihr Lieben, wir singen das so, aber wir denken zu wenig darüber nach. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön. Im ursprünglichen Text von Helen Lemmel heißt es eigentlich, und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Herrlichkeit und seiner Gnade gesehen. Das ist ein Unterschied, ihr Lieben. Ob ich die Dinge in dem Licht seiner Gnade sehe oder ob ich die Dinge in dem Licht seiner Herrlichkeit und seiner Gnade sehe. Und dieses Lied, richte den Blick nur auf Jesus, hat wie viele Lieder eine Geschichte. Und mit dieser Geschichte komme ich zum Ende. Dieses Lied geht auf das Leben der englischen Missionarin Lilias Trotter zurück. Sie lebte von 1853 bis 1928. Und sie hatte ein großes Potenzial, eine berühmte Malerin zu werden. Und die damaligen berühmten Kunstkritiker sahen die Bilder, die sie schon im jungen Alter zeichnete, und sie sagten ihr eine große Karriere voraus. Und sie waren sogar bereit, Geld in ihre Ausbildung zu investieren, sie also Kunst studieren zu lassen und das zu unterstützen. Aber Lilias, obwohl sie die Kunst liebte und sie malte ihr ganzes Leben lang, fühlte sich dennoch von Gott berufen, die Verlorenen zu erreichen. Du, die war wirklich vom Heiligen Geist erfasst. Und schon in London begann sie, diesem Ruf zu folgen, und sie ging auf die Straße, oft allein, um Prostituierten das Evangelium zu bringen und diese armen Frauen für Jesus zu gewinnen. Aber sie hatte vor allen Dingen innerlich einen Ruf, den Verlorenen in Algerien das Evangelium mitzuteilen. Und diesem Ruf zu folgen, das würde natürlich bedeuten, ihre Karriere als große Malerin aufzugeben. Sie folgte aber dem Ruf Jesu Christi. Und keine Missionsorganisation wollte sie aussenden und aufnehmen. Und was tat sie? Sie folgte ihrem Herrn treu. Das ist jetzt kein Aufruf, selber einfach loszugehen, ohne Aussendung, ohne Gemeinde. Das sind Ausnahmefälle. Aber in diesem Fall war es so, die Komitees der Missionsgesellschaften erkannten die Berufung dieser Schwester nicht. Das war ihr Versagen. Und dann geht Gott manchmal mit solchen Geschwistern eben andere Wege. Sie geht also auf eigene Faust los nach Algerien, weil sie diese Berufung Gottes in ihrem Herzen hat. Und 40 Jahre lang lebte sie dort immer mit Unterbrechungen und brachte den einheimischen Arabern dort das Wort Gottes, das Evangelium. Und dort, ihr Lieben, in der Abgeschiedenheit erfuhr Lilies, wie es ist, von jeder Ablenkung dieser Welt befreit zu sein und nur das Antlitz Jesu Christi zu suchen. Sie hatte ihr ganzes Leben nur für dieses eine Ziel geopfert, den verlorenen Arabern das Evangelium zu bringen. Und dort schrieb sie jene Geschichte in Poesieform nieder, die dann Helen Lemmel 1922 zu dem Lied inspirierte, Turn your eyes upon Jesus, also richte den Blick nur auf Jesus. Und nun schließe ich mit den Worten der Missionarin Lilies Trotter, die es gelernt hatte, mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit ihres Erlösers anzuschauen. Wird diese Fokussierung das Leben nicht verengen? In gewisser Weise schon. So wie ein Bergpfad sich immer mehr verengt und es immer wichtiger wird, auf jeden unserer Schritte zu achten, je höher wir steigen, unser Blick wird sich dennoch weiten und die Luft wird immer reiner und klarer werden, je höher wir steigen. Eng wie Christi Leben eng war, das ist unser Ziel. Eng im Hinblick auf Selbstzucht, aber weit im Hinblick auf die Liebe Gottes zu allen Menschen. Gibt es dann irgendetwas zu befürchten? Wie fokussieren wir eine Sache in der Welt der Optik? Nicht indem wir auf das schauen, was unwichtig ist, sondern indem wir auf die eine Sache schauen, die uns wichtig ist. Richte deinen Blick ganz auf Jesus und schaue beständig auf ihn. Und ein seltsamer Schleier wird sich über alles legen, was außerhalb von Jesus ist. Und die göttliche Anziehungskraft, die Gottes Heilige auch im 20. Jahrhundert noch umgibt, wird dich erfassen. Denn Jesus ist würdig, alles in Besitz zu nehmen, was es in deinem Herzen in Besitz zu nehmen gibt. Alles das, wofür er am Kreuz gestorben ist. Wollen wir das ganz neu lernen, ihr Lieben? Unseren Blick ganz auf Jesus zu richten, damit der Heilige Geist wirken kann und damit Ströme des Heiligen Geistes aus unseren Leibern fließen. Und wenn wir so sonntags zusammenkommen, wenn aus jedem Glied die Ströme lebendigen Wassers fließen, dann werden wir lebendige, geisterfüllte Gottesdienste haben und wir werden froh und voller Kraft in diese Welt hinausgehen und dort geisterfüllte Zeugen für die Liebe und Barmherzigkeit unseres Herrn und Heilandes sein. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du aufgefahren bist und nun zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt, von woher du vor 2000 Jahren deinen Heiligen Geist, den anderen Beistand, gesandt hast, auf dass wir heute die Ströme des lebendigen Wassers für uns durch Glauben und aus Gnade leben und haben dürfen. Und ich bitte dich für jede einzelne Seele, die heute Morgen hier ist und die vielleicht auch angesprochen war durch das eine oder andere, wo sie spürt, bei mir sind die Ströme des lebendigen Wassers nicht mehr so frisch, nicht mehr so lebendig, nicht mehr so stark, wie sie einst waren, dass du sie annimmst, wenn sie im Glauben zu dir kommen, ihr Leben veränderst, sie ganz neu in die Gegenwart Gottes hineinführst, sie ganz neu durch dein Wort, durch deinen Geist hineinführst in diese Herrlichkeit, die wir im Glauben schon jetzt betrachten können, auf dass wir verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, in Jesu Namen. Amen.